Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Sion wurde 1962 in Reykjavik geboren. Seine erste Gedichtsammlung Visionen veröffentlichte er mit 16 Jahren. Auch sein Künstlername Sion bedeutet Vision. Bald folgten weitere Bände. Mit seinem dritten Roman Deine Augen haben mich gesehen gelang ihm der Durchbruch. Sion wurde als bislang einziger nordischer Schriftsteller für den Oscar nominiert, 2001 für die Liedtexte in Lars von Triers Film Dancer in the Dark für die Sängerin Björk. Zu seinem Großroman Codex 1962 meint Sion lapidar, lass die Leser die Arbeit machen. Das hat für uns Katrin Hillgruber gemacht, die Sions Codex als Buch der Woche vorstellt.
Das Leben als isländischer Genforscher scheint ein recht angenehmes zu sein. Jedenfalls gilt das für Hjólfur Zophanías Magnússon, den Geschäftsführer des fiktiven Biotechnologiekonzerns Codex in Sions Roman Codex 1962. Magnússon, Sohn eines landesweit bekannten Kommunisten, versuchte sich einst mit mäßigem Erfolg im sogenannten Club der heimlichen Dichter, bis er sich der Biotechnologie zuwandte. Inzwischen genießt Magnússon seinen edlen Whisky, Geschenk eines globalen Pharma-Riesen, mit Blick auf die einmaligen nordischen Naturschönheiten und spricht seine Memoiren auf Mikrokassetten. Außerdem liebt er die Frauen. Seine erste Gemahlin hieß Anna, gefolgt von Brindis und der Fitnesstrainerin Kara mit C. Jetzt ist er beim Buchstaben D wie Dora angelangt.
Und schließlich war da Haldora Octavia Thorsteinsson, Professorin für Volkswirtschaft, die von allen Dora genannt wurde und die er aus purer wissenschaftlicher Neugier geheiratet hatte. Irgendetwas stimmte nicht mit dieser alphabetischen Aufstellung. Aber was sollte er auch machen? Sollte er ab jetzt Frauen aus dem Weg gehen, die Eirun oder Engilra hießen, Ephimia oder Emma, Einarina oder Elisabeth?
Lieber ohne Schuh als ohne Buch, lautet ein Wahlspruch der knapp 360.000 literaturliebenden Isländerinnen und Isländer. Nichts Geringeres als das Buch der Isländer trägt seit 1997 die biotechnologische Firma Decode Genetics zusammen. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen Daten von 95% der Inselbevölkerung aus den letzten 300 Jahren erfasst. Einzelne Informationen reichen sogar 1200 Jahre zurück, bis zu den Wikingern. Hinzu kommen Daten aus Volkszählungen, Kirchenbüchern und Familienchroniken. Einzig und allein das Humangenom der relativ isolierten isländischen Bevölkerung ist derart umfassend kodifiziert. Das stieß vor allem bei den Nationalisten im Parlament, dem Alting, auf Beifall und wurde von Skandalen wie dem illegalen Zugriff auf Krankenakten begleitet. Inzwischen scheinen sich die Wogen wieder geglättet zu haben. Es gibt sogar eine App für Flirtwillige. Zu Beginn eines Rendezvous scannt Islendinga die Daten des Gegenübers und soll auf diese Weise einem Inzest vorbeugen. Die Totalität dieses Unterfangens, einer kompletten genetischen Kodifizierung, spiegelt, ironisiert und konterkariert Sion nach bester postmoderner Manier mit seinem gewaltigen, ebenfalls nach Totalität strebenden Roman Codex 1962. Das isländische Original ist in den Jahren 1994, 2001 und 2016 erschienen. Das Werk besteht aus insgesamt 3 Büchern. Zunächst aus der im Zweiten Weltkrieg in Norddeutschland angesiedelten Liebesgeschichte »Deine Augen sahen mich«. Sie findet als Kriminalgeschichte namens »Islands 1000 Jahr« ab 1944 ihre skandinavische Fortsetzung. Der dritte Teil schließlich führt in Form eines Science-Fiction-Romans mit dem Titel »Ich bin eine schlafende Tür« in die Gegenwart und zur Genforschung. Konsequenterweise handelt es sich bei der vierten Frau des Forschers Magnússon um einen genetischen Superlativ.
Dora ist das, was wir Mediziner eine Chimäre nennen, nach einem grotesken Mischwesen in der griechischen Mythologie. Ihr Erbgut stammt von 5 verschiedenen Individuen, ihrer Mutter und 4 Vätern. Auf den ersten Blick fällt das nicht auf, doch um nur 2 Beispiele zu nennen, sie hat 2 unterschiedliche Blutgruppen, ist auf der linken Seite rothaarig und blond auf der rechten. Das erste Kind des Jahres 1962.
Ihre Ehe sollte nicht länger kinderlos bleiben. Zu diesem Zweck hatte sich Doras Mutter, eine mondäne Erscheinung, in der stürmischen Nacht des 1. April 1961 gleich 4 fremden Männern hingegeben, vom Taxifahrer bis zum Kapitän. Dora, die spätere Direktorin der isländischen Nationalbank, kam am 1. Januar 1962 auf die Welt. Ihr Schöpfer Sjón am 27. August 1962, und zwar als Sigurjón B. Sigurdsson. Sein Geburtsdatum verleiht er auch Josef Löwe, dem Erzähler des Romans. Einmal begegnen sich die beiden Gleichaltrigen, und so hat der Autor einen Cameo-Auftritt nach dem Vorbild von Alfred Hitchcock.
Es war im Winter 1980-81. Zu dieser Zeit hatte er den Punkt in seinem Künstlernamen noch nicht gestrichen und unterschrieb nach wie vor mit S. Jon, was die meisten natürlich S. Jon aussprachen. Eines Morgens sprach ich den jungen Dichter an, der mit dem Rücken zu mir saß und Kaffee aus einem Plastikbecher trank. »Ich weiß, wer du bist. Du bist S. Jon.« Er schaute über die Schulter und sah mich an, als wolle er etwas Schnippisches erwidern. Sjón spricht man das aus, so wie in Vision. Aber als ihm klar wurde, dass es dieser Junge im Rollstuhl war, der ihn da angesprochen hatte, wurde sein Gesichtsausdruck freundlicher und er antwortete, »Das kann gut sein. Und wer bist du?« Jeder wusste, dass Sjón zu den Surrealisten zählte, also sagte ich einfach, »Ich bin ein Riesenrad.« »Ich bin ein Schneckenhaus. Ich bin eine schlafende Tür.« Er lachte. Es klingelte. Unsere Begegnung war bis auf Weiteres zu Ende. Ein Jahr später verarbeitete Sjón meine Antwort in einem Gedicht, das den Titel »Papier« trug. Ich hatte Spuren hinterlassen.
Josef Löwe wird von einer Angestellten des Codex-Konzerns interviewt, deren Identität erst spät enthüllt wird. Dieses Gespräch verleiht dem Triptychon bei aller mächtig ins Kraut schießenden Fantasie so etwas wie einen Rahmen und eine Struktur.
13. Die Stimme des Genforschers ertönt blechern aus dem kleinen Lautsprecher des Diktaphons, bis eine elegant gepflegte Frauenhand nach dem Gerät greift, es vom Couchtisch in Josef Löwes Wohnzimmer nimmt und mit langem blau lackierten Fingernagel die Wiedergabe ausschaltet. Die Kassette beginnt zu stocken. Die Stimme verschluckt sich bei den letzten Silben. Tausend.
Jeder habe ein Recht darauf, seine Geschichte zu Ende zu erzählen, ist Josef überzeugt. Und im Grunde antwortet er, der Sohn des Prager Juden Leo Löwe, mit den 640 Seiten dieses Romans nur auf die 4 ersten Standardfragen des Kodex Erhebungsbogens.
A. Name. B. Geburtsdatum und Jahr. C. Geburtsort. D. Eltern. Herkunft, Ausbildung, Beruf.
Die Frage nach der Herkunft, die sich zum Politikum entwickelt hat, bedeutet für Sjón den Erzählanlass schlechthin, den Urgrund aller Literatur. In diesem Punkt erinnert er an Werke wie Günter Grass' Die Blechtrommel oder Die Zimtläden von Bruno Schulz. In einem Interview auf YouTube spricht Sjón von Codex 1962 als einem wahren Roman, weil er versuche, alles von einem Individuum zu erzählen. Josef Löwe will sich seiner Existenz auf Erden bewusst werden und nutzt dafür sämtliche literarischen Tricks und Formen. Vom Gedicht über das Miniaturdrama bis zur Anrufung der Engel, denen menschliche Regungen und Sehnsüchte angedichtet werden, etwa dem leicht desorientierten Erzengel Gabriel.
Es war Nacht. Gabriel stand mit weitgespreizten Beinen über Europa, sein gelenkiger Körper in einer grotesken Stellung erstarrt. Sein rechter Fuß ruhte auf dem grönländischen Islandeis und der linke im persischen Hochland. Er presste sein Gewand krampfhaft über seinem Schoß an den Körper, wobei sich die Posaune obszön unter dem Stoff abzeichnete. Sein silberhelles Haupt fiel nach hinten in den tiefschwarzen Weltraum und sein Mund war verkniffen wie der einer alten Jungfer. Das einzige Lebendige waren seine Augen, die traumverwirrt unter den Lidern zitterten.
Passend zum Totalitätsanspruch des Romans setzt dessen erster Teil, die Liebesgeschichte »Deine Augen sahen mich«, mit einem düsteren, geradezu surrealen Deutschland-Tableau ein. Ausdrücke wie »Kügenstadt«, »Gasthof Frieslander« oder »Fräulein Knopfloch« sind grau gedruckt, da sie auch im isländischen Original auf Deutsch stehen. Wahrscheinlich reizte Sion die Verwandtschaft der germanischen Sprachen. Ohnehin kann die Leistung der Übersetzerin Betty Wahl nicht genug gelobt werden. Die isländische Dozentin an der Frankfurter Goethe-Universität hat bereits Gedichte von Sion wie den Band Bewegliche Berge ins Deutsche übertragen, in diesem Fall zusammen mit Tina Flecken. Hinzu kommen mehrere seiner kürzeren Romane, wie der mit dem isländischen Literaturpreis prämierte Der Junge, den es nicht gab. Diese Erfahrung mag ihr dabei geholfen haben, selbst die aberwitzigsten Wolten und aller isländischsten Anspielungen von Sions Chef d'œuvre in ein spielerisch leichtes, wendiges und leuchtend schönes Deutsch gebracht zu haben. Die Eingangsszenerie in dem fiktiven norddeutschen Marktflecken Kükenstadt erinnert an Lars von Triers Europa-Trilogie, an deren dunkelraunende, albtraumhafte Szenen aus dem verwüsteten Nachkriegsdeutschland. Darin wimmelt es nur so von Nachtzügen, orientierungslosen Uniformierten sowie Werwölfen. Bei Sion treiben ebenfalls Werwölfe ihr Unwesen. Bei Bedarf verwandeln sie sich in stehlende und mordende isländische Zwillinge, die eine bürgerliche Existenz als Briefmarkenhändler führen. Doch zurück nach Kükenstadt. Mitten im Zweiten Weltkrieg, von dem noch nicht allzu viel zu spüren ist, taucht im Gasthof Frieslander, einem ehemaligen Bordell, ein erschöpfter, zerlumpter Mann auf. Ein Dienstmädchen wird dazu abgestellt, sich rund um die Uhr um den Fremden zu kümmern.
Das Mädchen Marie-Sophie blieb zurück, in Zimmer 23, im ersten Stock des Gasthofs Frieslander, in der Kleinstadt Kükenstadt, am Ufer der Elbe, in Niedersachsen. Allein mit einem kaum bekleideten Mann. Noch vor einer Stunde hatte sie ihn mit dem Nudelholz zu Boden schlagen wollen. Nun sollte sie ihn gesund pflegen. In der Welt tobte Krieg.
Recht behäbig und mit Märchenanklängen à la Hans-Christian Andersen schildert Josef, wie seine angeblichen Eltern sich damals in Deutschland kennenlernten und er quasi gezeugt wurde. Dabei handelt es sich keinesfalls um eine Bettgeschichte, wie der Schauplatz vermuten lässt, sondern vielmehr um eine Koffergeschichte. Leo Löwe ist offenbar einem NS-Vernichtungslager entkommen, dessen Insassen durch Hunger, Schläge und die gestreifte Häftlingskleidung in sogenannte Zebra-Menschen verwandelt wurden. Trotzdem hat er es geschafft, eine Hutschachtel hinauszuschmuggeln, deren Inhalt ein Lehmbatzen, der feucht gehalten werden muss. Damit zitiert der Autor die Legende aus dem 18. Jahrhundert vom Prager Rabbi Löw, der aus einer formlosen Masse mit Hilfe eines magischen Sprachrituals einen Menschen erschuf. In Löws Nachfolge machen sich der Flüchtling und das Zimmermädchen ans Töpfern.
Ach ja, richtig, das Augenlicht fehlt ja noch. Löwe griff nach dem Etui und entnahm ihm zwei braune Augen sowie zwei winzige Ausschnitte aus einer Filmrolle. Der eine zeigte Adolf Hitler am Rednerpult, auf dem anderen saß eben dieser am Tisch und wischte sich einen Soßenfleck von der Krawatte. Diese Filmschnipsel legte er jeweils auf den Grund der beiden Augenhöhlen, setzte die Augen von oben hinein und verrieb sie an den Rändern mit Lehm. Marie-Sophie und Löwe tauschten ihre Körper und betrachteten die Frucht ihrer Arbeit.
In diesem rätselhaft absurden Schöpfungsakt offenbart sich eine gewisse Faszination für die Ästhetik des Nationalsozialismus als technisch avancierter Diktatur. Selbst in den Träumen der Kükenstädter haben die Ikonen des angeblich tausendjährigen Reiches Einzug gehalten. So träumt die 16-jährige Schülerin Hanna P.
Ich sitze auf der Rückbank eines Autos bei rasendem Tempo. Am Steuer sitzt ein schwarz gekleideter Mann und daneben Zara Leander. Sie scheint sich einen Schal aus rotem Samt um den Hals gelegt zu haben. Der Mann lehnt sich zu ihr hinüber und als er sagt, jetzt bremse ich, wird mir unerträglich heiß in diesem Wagen. Ihr Kopf löst sich von ihrem Körper und fällt in meinen Schoß.
Diese morbide Komik verbindet Sion mit Lars von Trier, für dessen Film Dancer in the Dark er die Songtexte schrieb. Nach dem vermeintlich erfolgreichen Schöpfungsakt gelingt es Leo Löwe, sich 1944 mitsamt dem Säugling in der Hutschachtel nach Island einzuschiffen. Doch auf der Überfahrt wird ihm ein Siegelring gestohlen, ohne den das Lehmkind nicht dauerhaft zum Leben erweckt werden kann. Das gelingt erst geschlagene 18 Jahre später nach einem überdrehten Action-Comic an jenem 27. August 1962, dem gemeinsamen Geburtstag von Erzähler und Autor. Um den goldenen Ring aus dem Weisheitszahn des kriminellen Briefmarkenhändlers herauszubefördern, braucht der Alchemist und Keramikkünstler Leo Löwe Verbündete. Er findet sie in einem russischen Spion namens Puschkin, der an einem verlängerten Steißbein leidet, und dem Afroamerikaner Anthony. Dank seines Sex-Appeals wurde er als Jugendlicher von einem schwulen Gönner zum Nacktringer ausgebildet.
Nun ja, der Mann hatte drei Interessengebiete. Ein anthropologisches Interesse an Glima, dem isländischen Ringkampf, ein erotisches an nackten Männern und ein theologisches an Negern, wie er mich und meinesgleichen nannte.
Nun ist Anthony einem Ruf der theologischen Fakultät nach Island gefolgt.
Die Vertreter der beiden Großmächte saßen sich am Küchentisch in der Ingolfstraße gegenüber und musterten einander. Sie trafen sich zum ersten Mal und hatten sich gerade vorgestellt. Zwischen ihnen auf der eisblauen Tischplatte stand ein Teller mit Pfannkuchen. Beide hielten einen Kaffeebecher in der Hand. Das Gebäck rührten sie nicht an. Weder der sowjetische Spion mit dem Schwanz noch der amerikanische stiernackige Theologe. Keiner von ihnen hatte je einen solchen Menschen gesehen wie den, den sie hier vor sich sahen.
Nach unzähligen Volten ist der Großroman Codex 1962 mit seiner Neigung zu fantastischen Übertreibungen also endlich im titelgebenden Jahr angekommen. Leo Löwe wird vom Parlament nach einer endlosen bürokratischen Posse eingebürgert und in Jón Jónsson umbenannt. Das veranlasst Sjón dazu, in Form einer strapaziösen Endlosschleife alle im Jahr 1962 geborenen und zum Teil gestorbenen isländischen Säuglinge aufzuzählen. Er lässt sie mit ihren Schicksalen auf einer imaginären Bühne auftreten und verabschiedet sie jedes Mal mit der Formel:
Liebe Brüder und Schwestern, geboren 1962, wir warten hier auf euch.
Aber stimmt die Geschichte wirklich so, wie sie Josef, der geheimnisvollen Interviewerin des Konzerns Codex, aufs Band spricht? Eine zweite tragische Spur seiner Herkunft führt in die psychiatrische Klinik Kleppur direkt am Meer, die bereits durch Einar Már Guðmundssons Roman Engel des Universums Berühmtheit erlangte. Die beiden auf Island spielenden Romanteile von Codex 1962 sparen nicht an ironischer und doch liebevoller Kritik am Selbstverständnis der jungen Nation, die jahrhundertelang zu Dänemark gehörte.
Das Isländische ist wie eine Bergquelle, ein großer und gewaltiger Fluss. So klar, dass man an jeder Stelle bis auf den Grund sehen kann. Es wird von den sanften Wellen der Erzählungen und Geschichten getragen oder von den tosenden, stromschnellen, kunstvoller Verse in die Tiefe gerissen.
Dieser typisch isländische Stolz auf Sprache und Literatur als Trägerinnen der kulturellen Identität prägt auch zutiefst Sjóns Codex 1962.
Die Biomasse der Erde ist stabil. Alles, was zerfällt und stirbt, wird zur Nahrung für alles, was noch kommt. Die Biomasse der Dichtung hingegen wächst stetig an. Sie setzt sich zusammen aus wundersamem Material, das zu keiner der drei bekannten Lebenswelten unserer Erde gehört. Nicht zum Tierreich, nicht zum Pflanzenreich, nicht zum Reich der Steine. Und doch ernährt sie sich von allen dreien. Die Dichtung kommt vom Menschen. Und der Mensch ist von dieser Welt.
Als Fazit eines über 20-jährigen Schreibprojekts mit ausdrücklichem Totalitätsanspruch überzeugt das nicht unbedingt. Und so wiegen im Fall Codex 1962 die drei Einzelteile schließlich mehr als ihre Summe. Das mindert jedoch keineswegs das gewaltige Lesevergnügen, das dieser Roman beschert. Eine hochkomische Island-Partie im Zeichen von Genom und Golem.
Sagt Katrin Hillgruber, die Sjóns Totalroman Codex 1962 als Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vorstellte. Aus dem Isländischen von Betty Wahl, 640 Seiten, 32 €. Am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich Hubert Winkels.